Völker hört. Es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser, noch Tribun. Uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Herzlich willkommen zu Das politische Quartett, der Podcast gegen Notstandspolitik. Weil wir drüber reden können, ehrliche Fragen, ehrliche Antworten. Und weil wir drüber reden müssen.
Herzlich willkommen zum politischen Quartett, der Podcast von uns Sozialdemokratinnen und Gewerkschafterinnen gegen Notstandspolitik. Mittlerweile schon die 9. Ausgabe. Wir wollen uns dieses Mal, wie könnte es fast anders sein, mit der Unfähigkeit der österreichischen Bundesregierung beschäftigen, insbesondere was die sogenannte Rettung der Wirtschaft betrifft, wobei uns die Wirtschaft ja weniger interessiert, weil schließlich hat einmal eine depperte Ministerin gesagt, wer schafft die Arbeit?
Die Wirtschaft schafft die Arbeit!
Nein, die Arbeit schaffen nur wir. Wir arbeitenden Menschen, wir machen nämlich die Arbeit und ohne die Arbeit gab es keine Wirtschaft und keine Kapitalisten und Kapitalistinnen. Also im Kern des Themas geht es uns natürlich darum, wie es die arbeitenden Menschen in dieser Krise geht, und indirekt hat das natürlich sehr wohl was mit Wirtschaftsunternehmen zu tun, weil ja in erster Linie mal manches Geld, das eigentlich für uns arbeitende Menschen vorgesehen ist, über die Wirtschaft verteilt wird. An den Mikrofonen für euch sind heute
Randy,
Brigitte,
Gerhard
und Axel. Dann fange ich an, wenn man unserer Regierung so zuhört, dann ist ja das Größte und das Beste und überhaupt das Tollste Rettungspaket aller Zeiten gerade auf der Welt. Die Milliarden fliegen nur so durch die Gegend in Österreich. Bei mir ist zwar noch keine angekommen, aber was man so hört, sind sehr wohl schon viele Milliarden angekommen bei Großkonzernen und insbesondere bei bestimmten Unternehmen, die sehr gut befreundet sind mit unserem Bundeskanzler, sprich sie haben auch gespendet für ihn. Man denke an die Piras und an ähnliche Konsorten, die gleichzeitig Staatshilfe kassieren und sie Dividenden in nicht geringen Beträgen auszahlen, die ungefähr so hoch sind, dass ich die nächsten 800 Jahre arbeiten müsste, irgendwie um auf einen ähnlichen Betrag zu kommen. Tatsache ist, die Milliarden fliegen zwar und keiner weiß noch, wer sie zurückzahlen wird. Na, natürlich wissen wir es in Wirklichkeit schon, weil uns die letzten Krisen gelehrt haben, dass es einfach wir sind, wir die Arbeiterinnenklasse, die arbeitenden Menschen, die Jugend, die Pensionisten und Pensionistinnen, die praktisch immer die Kosten der Krise bezahlen. Aber jetzt geht es im ersten Moment darum, wo und bei wem kommt dieses Geld an. Es ist ja eine ganze Reihe von Gruppen, denen es sehr schlecht gegangen ist oder noch immer schlecht geht, muss man sagen, im ersten Moment vergessen worden ist. Ich sage zum Beispiel mal freischaffende Künstlerinnen, selbstständige Ein-Personen-Unternehmen, also all die Gruppen, die sonst gerne so hochgejubelt werden von der Regierung, weil wenn es nach manchen Fantasien der industriellen Vereinigung gehen kann, dann soll es ja eigentlich gar keine lohnabhängigen Menschen mehr geben, sondern jeder von uns sollte ein Personenunternehmen sein. Und am besten verdingen wir uns dann als ein Personenunternehmen, wieder als Sub oder irgend sonst was Unternehmen von irgendeinem Unternehmen, wo 37 Unternehmen dazwischen stehen. Tatsache ist, dass bei die Leute überhaupt bis jetzt ganz wenig angekommen ist. Da waren so ähnliche Beträge im Spiel wie 500 Euro für 3 Monate. Davon kann man natürlich hervorragend leben, wenn man vom laufenden Umsatz abhängig ist. Und das ist auch das große Problem tatsächlich von vielen kleinen Unternehmen in dem Land und von vielen Ein-Personen-Unternehmen, dass die einfach immer so wenig verdienen, dass sie tatsächlich keine Reserve auf die Seiten bringen. Und das ist auch gleich eine Kritik, die ich am Anfang anbringen möchte, dass ich einfach dieses Hochjubeln von Ein-Personen-Unternehmen, von Kleinstfirmen überhaupt nicht verstehen kann, weil das einfach kein wirtschaftlich nachhaltiges Modell ist. Wenn man nicht so viel Geld auf Seiten bringen kann, dass man ein paar Wochen durchkommt, ohne dass ein neues Geld reinkommt, dann ist das schlicht und einfach nicht nachhaltig. Während wir arbeitenden Menschen ja automatisch, ohne dass man irgendwie bewusst auch nur ansehnt, einzahlen, dafür automatisch für Krisensituationen vorsorgen, indem man in die Sozialversicherung, im konkreten Fall insbesondere in die Arbeitslosenversicherung einzahlen. Vieles, was diese Regierung tut, schaut also so aus, wie wenn es Gold ist. Allerdings dürfte es für ganz viele nicht glänzen. Und warum es nicht glänzt, damit werden wir uns jetzt die nächste Stunde beschäftigen.
Naja, ich denke mal, also Studien sagen ja schon, oder es ist ja keine Überraschung, dass vor allem also Frauen und Junge die Krise treffen werden. Ne? Junge, die keine Arbeit kriegen. Und Frauen, die sowieso in Kinderbetreuung über haben, Pflege von Angehörigen über haben, und die in schlechter bezahlten Berufen sind, geringere Aufstiegschancen haben, denke ich mal, werden neben vielen anderen Menschen auch betroffen sein. Ne? Und was du gesagt hast, also das mit den 500 Euro, also ich höre sehr viel von im Verwandtenkreis halt, was da so im Kleingewerbe betrieben gesagt wird. Und da war es tatsächlich so, wie du gesagt hast, Axel, dass sehr schnell einmal 500 Euro da waren, zweimal, dreimal hintereinander, aber dann war Ruhe. Ne? Und auch ein Fall war von einer, hat mir einer erzählt, also die war bei ihrer Friseurin und die Friseurin hat ihr erzählt, die Wirtschaftskammer hat ihr gesagt, sie soll einfach die Preise um 5 Euro generell erhöhen, das ist so quasi der Corona-Preis. Ne? Das ist super für alle, die dort hinkommen. Ne? Zynisch gesagt.
Ein Wort zur Kurzarbeit. Selbstverständlich dient die Kurzarbeit auch dem, dass die Arbeitnehmerinnen weiter was verdienen und nicht in die Arbeitslosigkeit geraten, die ja besonders furchtbar ist bei der Nettoersatzrate in Österreich, wo da echt wenig rausschaut. Aber wenn man es genauer sich anschaut, natürlich profitieren vor allem die Unternehmen davon, denn die müssen ja nur sozusagen eine gewisse Menge an Kurzarbeit anmelden, und die bezahlen und den Rest kriegen sie ja dann ja über unser Sozialsystem, über die Arbeitslosenversicherung. Also ein Bruchteil zahlen die Unternehmen selber und der Rest wird von uns allen mit unseren Sozialleistungen, was wir einzahlen, aufgebracht. Also es ist auch das im Wesentlichen eigentlich eine Stützung der Unternehmen. Das wird ja gerne unter den Teppich gekehrt. Und ich finde es echt enttäuschend, ja skandalös, dass Österreich es nicht geschafft hat, so wie andere Länder, an diese Auszahlungen dazu knüpfen, dass da natürlich dann keine Dividenden gezahlt werden dürfen, wenn die von sozusagen von der öffentlichen Hand Geld bekommen, um ihre Arbeitnehmerinnen zu bezahlen. Aber ja, nicht einmal das hat man bei uns hingekriegt, sondern ja, es denken schon wieder viele Unternehmen daran, wieder Dividenden auszuschütten, damit ihre Aktionäre ja ordentlich weiter Reibach machen.
Ja, was glänzt nicht, um auf die Frage zurückzukommen? Meiner Meinung nach glänzt zum Beispiel nicht, dass diese Hilfspakete im Prinzip genau nicht dort ankommen, wo sie sollten. Nämlich eher am unteren Ende der Nahrungskette, sage ich jetzt mal schlicht ausgedrückt, sondern mal wieder ganz oben. Ja, also da Leute wie ein Herr Benko, der natürlich in unserem Podcast schon öfter dann Protagonist war, das sind die Leute, die dann natürlich an erster Stelle die Hilfe bekommen, ja, die es, sage ich jetzt einmal, am wenigsten brauchen eigentlich. Ja, also ich habe werden wir wahrscheinlich alle, aber auch Dutzende Berichte von Leuten, seien es jetzt da Selbstständige, eben so ein Mann-Unternehmen, was auch immer, gelesen und gehört, die geschildert haben, dass sie ewig warten auf Hilfszahlungen. Ewig und noch 3 Tage. Und wenn diese dann gekommen sind, bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber es ist um ein Hotel gegangen, ich bilde mir an in der Steiermark, die ein Schreiben bekommen haben, wo drin gestanden ist, also die Hilfszahlung für das Monat beträgt 47 Euro und, oder 49 Euro und ein paar zerquetschte. Ja. Also das ist in meinen Augen also an Lächerlichkeit nicht zu überbieten. Und da eben so, um ein bisschen die Antwort zu geben, wo kommt das Geld an, was ist eigentlich schön geredet und was nicht. Und wenn ich mir dann so Sachen eben auch noch einmal mit dem Herrn Benko anschaue, mit der Galeria Karstadt, glaube ich, ist das, die ihm gehört, wo er auf der einen Seite alles in überall Kurzarbeit angemeldet hat und auf der anderen Seite aber dann eben für sich selber quasi das Rettungspaket gefordert hat, muss ich halt schon wieder sagen, also es ist an an Frechheit. Mein Frechheit siegt anscheinend wieder mal, aber es ist an Frechheit eigentlich nicht zu überbieten, in meinen Augen. Ja, dass gerade die, die es am wenigsten brauchen, sich am meisten herausnehmen und dann auch im Endeffekt am meisten bekommen. Und die, die es am meisten notwendig hätten, gar nichts bis so wenig bekommen, dass sie sich eben diese, wie vorher erwähnt, 49 Euro auch da sparen könnten.
Na, ganz ein aktuelles Beispiel ist ja da, was du sagst, Handy auch die Firma Swarovski. Ne? Also zuerst sagen sie 200 Mitarbeiter kündigen sie, dann sind es auf einmal 1800 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Einen Tag später sieht man Posts von, wo die Familie einen Luxusurlaub macht. Ne? Also das ist ja völlig wurscht, was mit den Leitern ist. Ne? Haben Kurzarbeitshilfe auch gekriegt, ja? Nehmen das in Anspruch. Und 1800 Menschen, also das ist ja Wahnsinn. Mhm. Ne? Und ich habe mir das jetzt angeschaut, der Platter, der Landeshauptmann, ÖVP-Mensch, sagt am 22. Juli, ja, also die Firma muss man in die Pflicht nehmen, ja, weil Bund und Land kann das nicht alleine stemmen, was da dann, damit man denjenigen, die gekündigt werden, unterstützt und die sie hilft. Aber am 24.07., also zwei Tage später, macht er eine Aussendung, wo er ganz kurz nur sagt, Ziel ist es, Arbeitsplätze zu sichern. Ja. Aber man muss auch Maßnahmen ergreifen, um Tirol als Hauptstandort des Tiroler Paradeunternehmens zu sichern. Ja. Weil Swarovski ist ja schon seit 125 Jahren in Tirol, hat er schon hunderttausende Tiroler und Tirolerinnen beschäftigt. Von Tirolerinnen redet er gar nicht, er redet nur von Männern, also Tiroler. Und er sagt da, wir stehen hinter dem Unternehmen. Und er verweist da auf die schwierige Situation, in der sich der Konzern heute befindet. Also zwei Tage später ist er praktisch beim Unternehmen angelangt. Ich meine, mich wundert es eh nicht, kein Wunder, klar, ÖVP-Mensch. Also was will man sich erwarten, dass er sich da wirklich um die Menschen was kümmert? Ne? Und das ist eigentlich sehr, sehr perfide, denke ich mir. Nicht? Also, ja. Auf der anderen Seite, ein Kärntner Unternehmen hat ja auch 360 Leute wiederum gekündigt. Also es zahlen einfach die Arbeiter, Arbeiterinnen, Angestellten, zahlen einfach drauf.
Aber ist das nicht wieder, schon wieder generell diese völlig absurde Angst in meinen Augen, dass man oder diese völlig absurde Denkweise, dass man Unternehmen, die einen Standort in Österreich besitzen, alles möglichst schmackhaft machen, damit die ja nicht irgendwo anders und quasi so eben diese Denkweise, wenn wir dem Unternehmen nicht gestatten oder quasi das billigen, dass das Unternehmen, weiß ich nicht wie viele, 100 oder 1000 Arbeitsplätze streicht, dann gehen sie quasi mit dem Standort ganz weg und dann sind die Arbeitsplätze ja sowieso weg. Also das hat sich für mich nie ganz erschlossen, warum man eben gerade großen Unternehmen immer so weit hinten reingekrochen ist, damit sie ja nicht irgendwie auf die Idee kommen, das Land zu verlassen. Genau, und da sind wir jetzt halt leider, ich muss es nebenbei jetzt erwähnen, bei der Gewerkschaftsgeschichte um Ryanair, ja, wo die Mitarbeiter den Aufruf gestartet haben, gesagt haben, das sind unsere Arbeitsplätze und wir wollen die Arbeit behalten. Und das ist schön und gut und ich verstehe das auch. Also diese Leute tun mir ja leid, aber ich kann als Gewerkschaft oder generell auch als Staat einfach vor den Unternehmen nicht den Kniefall machen. Weil wo fängt das an und wo endet das Ganze dann? Ja? Also und dieser, jetzt um noch einmal darauf zurückzukommen, dieser Mindestlohn, der da angeboten worden ist, war ja also, ich meine, das kann man als Gewerkschaft, und das ist auch gut so, das kann man als Gewerkschaft nicht unterschreiben. Und ja. Also, wie gesagt, der generelle Kniefall von Unternehmen, wurscht ob jetzt in der Krise oder nicht, ist für mich völlig unverständlich.
Da würde ich gleich einhaken bei dir. Das ist ja etwas, was wir jetzt schon über Jahrzehnte beobachten können. Das Verhältnis zwischen großen Unternehmen und der Politik sieht so aus, dass die Unternehmen einfach hergehen können und die Politik erpressen mit den Arbeitsplätzen. Zu sagen, wenn es ihr nicht Sorge tragt, dass wir unseren Reibach haben, dann denkt man daran, ins Ausland zu gehen, dann wirst du viele Arbeitsplätze verlieren und dann verlierst du deine Stimmen. Ja? Und darauf, es funktioniert noch eben weiterhin. Ja? Also das haben wir seit Jahrzehnten, sehen wir, dass da Versprechungen dann letztendlich eh nicht eingehalten werden, weil wir können so zurückgehen bis zu Semperit und so weiter, ja. Dass dann, wenn irgendwelche Fördergelder dann aus sind, dann dann ist es vorbei mit dem Standort, ja, dann wird erst recht was zugemacht. Also das wird sowieso nicht eingehalten, die Versprechungen der Unternehmungen, die gegenüber der Politik abgegeben werden. Aber es funktioniert noch immer. Und jetzt im Fall von Swarovski und Wartens ist es überhaupt pervers, weil da ist ja schon, es wird ja schon gesagt, dass 1800 Stellen abgebaut werden und dass da dann auch der Landeshauptmann Blatter davon redet, man muss ja auf den Standort und das Unternehmen schauen, dass das nicht verschwindet. Also auch 1800 Arbeitsplätze ist für die Region einfach ein Wahnsinn und echt eine große Problematik. Also da ist ja sozusagen der Supergau eh schon eingetreten. Also da ist eh von der Politik in der Richtung nichts mehr zu verhindern.
Swarovski sagt ja ganz klar und offen irgendwie, dass die Arbeitsplätze nur an dem Standort vernichtet werden und dass sie woanders wieder aufgebaut werden sollen, wo die Leute billiger sind. Darum geht es. Und in Wirklichkeit denke ich mir, daran merkt man, dass man, sobald man auf dieses Standortargument eingeht, ist man verraten und verkauft. Ja, ich meine, da braucht man ja gar nicht so weit wegschauen. Wenn man schauen, das Bundesland Wien hat Opel viel gesponsert für einen Produktionsstandort im 22. Bezirk und genau da werden jetzt auch seit anderthalb Jahren ungefähr der Rhein auch die Leute rausgeschmissen, irgendwie, weil es halt woanders billiger ist. Also zu glauben, man kann den Kapitalismus zügeln, das ist ungefähr so wie zu glauben, dass ein Tiger irgendwann zum Vegetarier werden kann, das funktioniert schlicht und einfach nicht. Ja, wenn man tatsächlich Politik für die arbeitenden Menschen machen will, dann wird man mit den gleichen harten Bandagen spielen müssen wie das Kapital. Und das heißt nicht irgendwie, ich gebe dir nett und lieb irgendwie eine Kohle, wenn du brav bist, sondern das heißt schlicht und einfach, wer Leid aussieht, der wird verstaatlicht, entschädigungslos. Und wenn es nach unserer Vorstellung als Sozialdemokratinnen und Gewerkschafterinnen gegen Notstandspolitik geht, dann natürlich auch unter Kontrolle der Beschäftigten. Und wenn es Leistungsnutzerinnen gibt, also wenn es zum Beispiel im Bereich der Daseinsvorsorge ist, dann müssen es auch die Leistungsnutzerinnen noch einbinden in die Verwaltung, in das sogenannte Management der Firmen, wobei Management für mich nach 20 Jahren als Betriebsrat schon langsam ein ziemlich negativer Begriff ist. Ich bevorzuge noch immer das altmodische Arbeiterinnenkontrolle, nur dass es halt heute einfach viele Bereiche gibt, wo es nicht mehr so ist wie zu dem Zeitpunkt, wo der Begriff geprägt worden ist, weite Teile der Daseinsvorsorge noch sich im privaten Bereich bewegt haben, also dass wir praktisch Krankenpflege, Kindererziehung etc. pp. Die Frau am Herd vollbracht hat. Mittlerweile sind viele dieser Bereiche professionalisiert worden und es gibt hunderttausende Menschen, die in dem Bereich arbeiten. In Österreich sind wir mittlerweile so weit, dass schon fast die halben arbeitenden Menschen von knapp über 4 Millionen im Non-Profit-Bereich arbeiten, wenn man die öffentliche Verwaltung dazu zählt. Und das sind aber Bereiche, wo natürlich direkt mit Menschen gearbeitet wird. Und da kann man nicht allein sagen, die Beschäftigten sollen entscheiden, sondern ich glaube, dass man da auch die Menschen, mit die man arbeitet, sei das im öffentlichen Verkehr, beim Strom, im Kindergarten, sei das im Sozialbereich, im Krankenhaus und so weiter, dass die in der einen oder anderen Art und Weise in die Verwaltung, in die Gestaltung, in die Zukunftsplanung von dem jeweiligen Bereich einbunden werden müssen. Ich glaube, in der derzeitigen Situation sieht man ja sehr klar an die Beispiele, die ihr vorher erwähnt habt, dass der Standort prinzipiell einmal nur eine Ausrede ist irgendwie. Ja, es geht darum, irgendwie Kapitalisten ihren Profit zu retten. Weil bei Swarovski irgendwie wird es weiterhin genug Profit geben, wird es weiterhin einen gleichen Umsatz geben, wenn nicht mehr. Sobald die Krise vorbei ist, nur wird halt irgendwo anders produziert werden. Bei der Auer, wunderbares Beispiel für mich, weil es ja ein Unternehmen ist, das noch nicht einmal mehr in österreichischem Besitz ist. Die seinerzeitige Regierung hatte die Auer an die Lufthansa verscherbelt für 1 Euro. Wenn ich gewusst hätte, dass es so billig ist, hätte ich mir es auch gekauft, gebe ich ganz ehrlich zu. Weil kaufst du eine ganze Airline um 1 Euro, verkaufst einen Flieger, bist stinkreich und den Rest lässt einfach verrotten und wurscht. Gehst einfach in Konkurs irgendwie, weil du das vorher in eine Privatstiftung transferiert hast. Ja? Das hätte man schlicht und einfach tun müssen. Nein, das war jetzt ein bisschen ein Zynismus, aber das zeigt halt einfach, wie pervers dieses System funktioniert ist. Warum ich jetzt auf die Auer gekommen bin, weil die tatsächlich wirklich überhaupt nicht linke Wettbewerbskommissarin der Europäischen Kommission, die Frau Vestager, hat gesagt, Bedingung dafür, dass der deutsche Staat der Lufthansa so viel Geld geben darf, das ist glaube ich um 9 Milliarden insgesamt gegangen, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist, dass der deutsche Staat auch was davon hat. und zwar massiv was davon hat. Ja? Damit hat sie nicht nur Aufsichtsratmandate und so weiter und so fort gemeint. Passt, das ist ein Argument, das kann ich selbst von einer Neoliberalen nachvollziehen. Und was macht Österreich? In Österreich kriegt die Tochter dieser Lufthansa das Geld für null, für nichts in den Hintern eingeschoben. Und da rede ich jetzt noch gar nicht von Aufsichtsratmandate oder sonst was, sondern für mich ist die Logik dahinter eigentlich ganz einfach. Wenn eine Firma so wenig Vorsorgen getroffen hat für die Zukunft, für schlechte Zeiten irgendwie, dass sie Staatshilfen braucht, dann nimmt man schlicht und einfach den Wert des Unternehmens, im Regelfall wird das der Börsenwert sein, und sagt, okay, ihr habt einen Börsenwert, ich weiß nicht, wie viel die Aue jetzt wert ist an der Börse, weil sie ja de facto indirekt verschwunden ist von der Börse, aber sagen wir mal fiktiv, sie wäre 1 Milliarde Euro wert an der Börse, kriegt 500 Millionen vom österreichischen Staat, dann heißt es, 50% der Aue gehören der Republik. Wenn 700 Millionen sind 70%, wenn es 100 Millionen sind 10%. Das ist eine ganz einfache, klare, logische Rechnung innerhalb des Kapitalismus. Aber es spielt halt gerade in der Krise irgendwie, gilt diese alte Wahrheit zu kapitalistischen Krisen noch mehr wie in der sonstigen Zeit. Es werden die Verluste vergesellschaftet, sprich wir, die breite Masse der Bevölkerung, darf dafür brennen, für private Verluste von einzelnen individuellen Kapitalisten, unabhängig davon, ob es jetzt eine Gesellschaft oder eine Einzelperson ist, das ist nebensächlich. Und sobald es wieder einen Gewinn gibt, sehen wir natürlich nichts davon. Und damit muss schlicht und einfach Schluss sein.
Ja, Axel, da gebe ich dir vollkommen recht. Wir sehen ja eine Wiederholung von dem, was wir schon 2009 in der Finanz- und Wirtschaftskrise erlebt haben. Auch damals hat der österreichische Staat Rettungspakete geschnürt und Bankenrettungen durchgeführt und hat im Gegenzug nicht verlangt, irgendwie da auch beteiligt zu werden, ja? Sondern einfach das Geld hergegeben, die Garantien hergegeben und nichts dafür bekommen. Und das wiederholt sich jetzt auch bei der Corona-Krise. Und langsam frage ich mich, wann wird da endlich dazugelernt, ja, dass man das so nicht machen kann, dass man nicht den Kapitalismus immer wieder rauspackt und aber dafür ihn überhaupt nicht an ihm sägt und sich an den Eigentumsverhältnissen was ändert.
Naja, solange die ÖVP-Regierung da an der Macht ist, also die werden nicht dazulernen. Ja. Das ist ja eher eine Klientel, denke ich mal, und die werden da nichts tun. Ja. Ich find's ja voll perfide, also wenn ich zum Beispiel gestern gelesen wiederum habe, was Aussagen vom Innenminister Nehammer, ne? Also es ist ja unter ÖVP-FPÖ-Regierung ist also eine Taskforce gegen Sozialbetrug quasi, Sozialleistungsbetrug ist ja eingeführt worden und er ist ja ganz stolz, dass da 2019 jetzt also über 2000 Anzeigen gegeben hat und der Staat jetzt 11,5 Millionen Euro quasi gespart hat durch die Taskforce. Nicht? Und da geht er wirklich, also, und da beziffert er auch Leute, ja, da redet er von Missbrauch von einer fremden E-Card, da redet er von Vortäuschung, also von einer bedarfsorientierten Mindestsicherung unter Vortäuschung einer fremden Identität, von einem Missbrauch von Pensionsleistungen durch Vortäuschen eines Scheinwohnsitzes, dann ein Missbrauch von Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe, weil das Vermögen verschwiegen worden ist oder Verschweigen von Schwarzarbeit. Ja. Also Erhalt der Mindestsicherung, weil man das eigene Vermögen quasi nicht richtig angesagt hat und einen widerrechtlichen Erhalt der Familienbeihilfe. Das heißt, wem gehen sie an? Die kleinen Leute. Ja. Und er sagt aber nicht, und wenn ich mir dann anschaue, also Ende 2018 hat der Staat 8 Milliarden, ja, also zuerst haben wir von Millionen geredet, jetzt reden wir von Milliarden, haben die Unternehmer Steuerschulden gehabt beim Staat. Ja? Also das musst du einmal auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Natürlich redet er von denen kein Wort, aber das müssen wir sagen. Ja? Und davon sind aber sehr viel uneinbringlich, sogar Lohnsteuer. Ja? Ist auch, also das, was wir zahlen, ja, das auch das kriegt der Staat nicht. Ne? Und das denke ich mir, das ist einfach eine Sauerei. Also mir regt das so auf, ich kann das gar nicht sagen. Am liebsten würde ich da eine buschen.
Genau, Brigitte. Da muss ich einhaken. Was der Nehammer da jetzt gebracht hat, da geht es um ein paar Millionen vielleicht bei diesem vermeintlichen Sozialbetrug, der stattfindet. Aber bei den wirklich argen Dingen, bei dem Verschieben von Gewinnen in Steueroasen, von großen Konzernen, da geht es um Milliarden. jährlich für Österreich. Ja? Da werden hier Milliarden jährlich verschoben und entzogen. Ja? Oder darauf, ja, darauf legt man nicht den Finger, weil man ja natürlich im Interesse des Kapitals hier als Regierung tätig ist. Ja? Da wird der Österreich glänzt ja seit vielen, vielen Jahren damit, dass alle Versuche der Änderung herbeizuführen, verhindert auf EU-Ebene. Auf EU-Ebene gibt es ja schon lange Versuche und auch in der OECD da dem entgegenzutreten. Und Österreich ja, zeigt immer wieder, dass sie nicht gewillt ist, da mitzumachen, weil ja im ÖVP-Finanzminister und Finanzministerinnen da auf ihrer Agenda haben, auf Kampfall was weitergehen zu lassen.
Ich meine, was ich so arg finde, das ist, dass er das gerade, dass der Nehammer solche die Sache gerade dann bringt, ja, wo es den Arbeiter, den Arbeitslosen noch schlechter geht, ja. Also, die nichts haben, die werden noch einmal diffamiert und das ist der Wahnsinn, ja. Also, irgendwie ein Gefühl für Menschen, glaube ich, ist da in der ÖVP, da gibt's niemanden mehr, ja.
Hat es auch noch nie gegeben.
Und gerade in der Krise nämlich, ja, das finde ich so arg. Und dass da die Leute nicht draufkommen, dass die nicht irgendwie da zum Schreien anfangen.
Das ist ja die interessante Verkehrung dieses Begriffs Sozialschmarotzer. Sozial kommt ja eigentlich von Gesellschaft irgendwie. Und der Sozialschmarotzer ist für mich nicht irgendwer, der, weil er halt ein bisschen was nicht angibt, 50 Euro mindestsicher und zu viel kriegt. Sondern das ist bei dem, was die Mindestsicherung betrifft, total verständlich irgendwie. Das ist eher Robin Hood-Methode. Ja. Sozialschmarotzer sind die, die auf Kosten der Gesellschaft leben, ohne ihren Beitrag dazu leisten. Das sind Sozialschmarotzer, die Pirers und so weiter und so fort. Irgendwie. Ich meine, jetzt hat wenigstens Novartis, was ja auch in Anbetracht der Covid-Krise sinnvoll ist, den Wahnsinnsplan aufgegeben, die letzte Penicillinproduktion in Kundl, in Tirol, in Europa zu schließen. Also die bleibt jetzt offen und wird sogar noch ausgebaut, mit dem Ziel, dass ganz Europa von dort mit Penicillin versorgt werden kann. Das ist einmal ein bisschen eine sinnvolle Geschichte, was mir persönlich so auf die Palme bringt oft irgendwie, wie die vorher das Thema, ist, dass dieses Standortdenken auch in unsere eigenen Reihen total in die Köpfe drinsteckt. Ja, irgendwie wir in der Gewerkschaftsbewegung, irgendwie da herrscht total. Aber es geht ja um den Standort. Wem sein Standort irgendwie? Mein Standort? Das ist nicht mein Standort, Österreich irgendwie. Wir sind die arbeitenden Menschen. Unsere Brüder und Schwestern leben überall auf der Welt. Wir haben keinen Standort, den es zum Verteidigen gibt irgendwie. Weil ein Arbeitsloser in Rumänien, in Kenia, in Argentinien ist genauso schlimmer wie ein Arbeitsloser in Österreich. Denen geht es alle beschissen irgendwie. Ja. Und da sehe ich keinen Unterschied drin, was besser oder schlechter ist. Und mit diesem Standortdenken in unsere eigenen Reihen haben wir diese Klassenspaltung mitten in unsere eigene Ideologie reingelassen. Und damit müsste man in Wirklichkeit einmal aufrahmen irgendwie. Wir müssen daran denken, irgendwie, wie es die arbeitenden Menschen geht. Und wenn ich mir anschaue, dass es bei manchen Autofirmen zum Beispiel vor ein paar Jahren noch internationale Protestaktionen gegeben hat, wenn ein Werk in Frankreich geschlossen werden hat, dann haben auch die Kolleginnen von der gleichen Firma in Spanien und in Belgien zum Beispiel gestreikt. Das ist der richtige Zugang, irgendwie die Arbeitsplätze unserer Kollegen und Kolleginnen zu verteidigen, egal wo auf der Welt die jetzt irgendwie sind. Ja. Mein Standort, der ist ein politischer, ja, aber so wie der alte Mann mit langem Bart, der Karl Marx so schön gesagt hat, einstens irgendwie das Proletariat hat keine Heimat. Ja. Jetzt sind wir natürlich aus einem gewissen historischen und genetischen Zufall sind wir in Österreich geboren und haben die Staatsbürgerschaft, die am Tisch sitzen und haben einen österreichischen Pass irgendwie, was uns weltweit gesehen relativ privilegiert, was auch uns zu einer relativ privilegierten Lebenssituation bringt, weil natürlich haben wir ganz eine andere Kindheit und ein ganz anderes Leben gehabt wie ein Kind in der Sahelzone. Oder die meisten arbeitenden Menschen in Bolivien, wo zwischen 80% und 90% im informellen Sektor arbeiten, also keine offiziellen Anstellungsverhältnisse haben. Aber es ändert nichts daran, dass wir letztlich die gleiche Lebensrealität haben wie die arbeitenden Menschen dort. Ja, das ist unser Standort. Die ganze Welt ist unser Standort, wenn man es so definieren will. Oder es ist ein politischer Standort, dass man sagen, wir gehören zu den Werktätigen auf dieser Welt irgendwie. Aber mich interessiert es nicht irgendwie, ob die Fabrik XY in Österreich gerettet wird, ne? Sondern es geht um die Arbeitsplätze und ob es 1000 Arbeitsplätze in Österreich, in Südafrika oder in Kanada vernichtet werden, sollen, ist überall das Gleiche, das ist überall die gleiche Schweinerei. Und ich glaube, da, dagegen müssen wir auftreten, und das ist auch eine von den wichtigen Botschaften, die wir, glaube ich, haben, dass nämlich unser Denken wieder internationalistisch werden muss. Dieses Standortdenken ist so zutiefst nationalistisch irgendwie. Wir verteidigen unseres gegen die anderen. Als ob die anderen, weil diese Logik, dass ein Arbeitsplatz in Österreich mehr wert ist wie woanders, tragt ja im Hintergrund was total Perfides mit sich. Nämlich Menschen in Österreich sind mehr wert als Menschen irgendwo anders. Und das ist eine Logik, den er mich definitiv nicht anschließen kann.
Naja, das sieht man eh. Und bei der EU-Verhandlung jetzt auch nicht ums Budget, hat man das ja eh ganz deutlich gesehen, nicht? Wie die Standpunkte sind der einzelnen Länder. Nicht? Und da geht es jetzt an Norden gegen den Süden. Nicht? Also, das ist eh verrückt da. Also, von Solidarität ist da schon lange keine Rede mehr. Nicht?
Der Kurt Kurz hat so super verhandelt, dass wir weniger Geld kriegen wie vorher. Ja. Ich meine jetzt, super, ganz toll. Österreich zuerst. Ja. Ne?
Also, echt.
Zu den Ängsten, die der Minister Nehammer, wie du vorhin so schön angesprochen hast, hatte, die auch schon seit quasi Jahren existieren. Also E-Card-Betrug, falsche Anmeldungen, also Wohnsitzfalschmeldungen, wobei da gibt es momentan politisch ein bisschen eine andere in Bezug auf die Wien-Wahl, eine andere Geschichte mit einem falschen.
Was mit einer Partei, die sich so ähnlich anhört wie eine Droge?
Leicht, aber. Dazu wollte ich nur sagen, ich finde auch diese, da gibt es ja statistisch bewiesen, also die Zahlen liegen ja offen zu den Verlusten oder zu dem, was es kostet, der E-Card-Betrug in ganz Österreich oder diese Dinge, dass sich das, also ich meine, ich spreche jetzt natürlich speziell an das Bild auf der E-Card, ja, also was das gekostet hat im Vergleich zu dem Schaden, der angerichtet worden ist, ist ja Wahnsinn. Ja, also ich weiß nicht, woher das kommt oder wer sowas, sage ich jetzt mal, genehmigt oder überhaupt sich sowas ausdenkt. Aber ich meine, das
war sicher eine ÖVP-nahe Firma, die damit ein Geld verdient.
Aber das ist also völlig, also das einfach nicht rational, so einen hohen Aufwand zu betreiben für so einen geringen Schadenswert. Ja. Und was ich auch noch ganz toll finde, wenn wir beim Thema toll waren, ist, dass die Regierung Kurz quasi sich jetzt für die ganzen Unternehmen, also nicht nur für die Unternehmen, sondern generell für die Kreditnehmungen der Leute, sich verbürgt hat. Ja, also quasi, dass es viel einfacher war, einen Kredit aufzunehmen, aber dass der Kredit ja trotzdem irgendwann zurückgezahlt werden muss. Es ist zwar schön und gut, dass ich jetzt zur Bank gehen kann und ohne große Absicherung einen Kredit von Hausnummer 10.000, 15.000, 20.000 Euro aufnehmen kann. Und es ist schön, dass die Regierung Kurz sich dafür für mich verbürgt, dass ich das kann, aber ich muss ihn irgendwann zurückzahlen. Und auf den Kredit, ich prophezeie oder ich traue mich behaupten, dass da sehr, sehr viele Leute auf vielen, vielen Krediten sitzen bleiben werden in der Zukunft. Und wie gesagt, sind es jetzt Einzelpersonen, Ein-Mann-Unternehmen oder vielleicht sogar ein bisschen größere Unternehmen, aber das ist einfach keine Maßnahme in der Krise. Das ist zwar nett und schön vom heiligen Sebastian, aber es ist völlig, völlig sinnlos, weil die Leute bleiben auf den Kosten sitzen, so oder so.
Weil wir vorhin schon von der Arbeitslosigkeit gesprochen haben. Es ist ja... Skandalös, dass die Regierung zwar gesagt hat, also großspurig angekündigt, koste es, was es wolle, ja, wird sie da jetzt Maßnahmen setzen, aber nicht bereit war, endlich die Nettoersatzrate da bei der Arbeitslosigkeit hinaufzusetzen, die in Österreich seit langem weit hinter dem europäischen Durchschnitt liegt. Ja. Also mit 55% sind wir da am unteren Ende und das zeitigt auch negative Folgen. Ja. Was bedeutet denn das, wenn in der Arbeitslosigkeit da so wenig rausschaut? Ja, die neoliberale Idee ist ja, man ist gezwungen, einen Job anzunehmen, ja, und bleibt nicht lange in der Arbeitslosigkeit. Die Realität sieht aber so aus, man ist so in einer schlimmen Situation, dass man mehr damit beschäftigt ist, über die Runden zu kommen, zu schauen, wie man es überhaupt schafft, diese Situation zu bewältigen, dass die Energie für das Eigentliche, was man angehen sollte, die Jobsuche, ja, gar nicht mehr vorhanden ist. Ja, aber der Neoliberalismus denkt immer, ja, man braucht solche negativen Anreize, um die Leute dahin zu bringen, zu arbeiten. Ja. Die sieht ja nicht, dass die Menschen wollen arbeiten. Ja. Also Arbeit hat einen hohen gesellschaftlichen Wert bei uns und Anerkennung. Und die Menschen suchen diese Anerkennung. Aber jetzt, ja, in der Krise, ja, speist man jetzt die Arbeitslosen mit einer Einmalzahlung ab, die überhaupt jetzt dann erst im Herbst kommt.
Ganz kurz vor der Wiener Wahl übrigens. Also.
Aber sicher nur Zufall. Wahlzuckerl
verteilt. Ne? Was ich ja total interessant finde, weil du die Nettoersatzrate beim Arbeitslosengeld angesprochen hast. Im Juli hat ein Politiker aus einem anderen Land, der mich immer wieder an den heiligen Sebastian erinnert, weil er nämlich inhaltlich genauso wenig sagt, aber genauso viel ankündigt, wie zum Beispiel, dass man das SARS-CoV-2-Virus am besten dadurch bekämpfen kann, indem man sie Infektionsmittel injiziert.
Der Giftnotruf, obwohl er Kürt kurze Zeit später zurückgerudert hat.
Ja, er hat zurückgerudert, er trägt mittlerweile auch eine Maske, also es geht um den Mann mit dem schönsten Toupet auf der Welt. nicht Judd Trump, den besten Snookerspieler der Welt, sondern Donald Trump. Der nämlich im Juli angekündigt hat, man höre und staune, das Arbeitslosengeld auf 70% zu senken. Das heißt, in die USA war es, ich weiß nicht genau, wann die Senkung in Kraft tritt, muss ich zugeben, aber jedenfalls bis zur Umsetzung dieser Ankündigung war das Arbeitslosengeld in die USA, also im Mutterland des Kapitalismus, wo ja nebenbei bemerkt, die Vermögenssteuern ungefähr 10-mal so hoch sind wie in Österreich oder 20-mal so hoch, war das Arbeitslosengeld deutlich höher prozentuell wie in Österreich. Ja? Und jetzt wird es gerade gesenkt. Das finde ich natürlich scheiße, dass es gesenkt wird, aber es zeigt einfach nur die Perversität der Zwangslebenssituation von arbeitslosen Menschen in Österreich so punktgenau auf.
Dabei denke ich mal, war das so eine einfache Milchmädchenrechnung. Ja? Wenn du das Arbeitslosengeld erhöhst, dann können sie die leider wieder was leisten, ne? Und kaufen wieder ein und die Wirtschaft, ich meine, wird gestützt. Ne? Ich meine, das lernst du in der Schule schon, ne? Aber irgendwie weiß ich nicht, in welche Schule die gegangen sind alle. Nicht? Jetzt so ganz einfach gesagt. Ja?
Na, die Grundgesetze der Volkswirtschaft verstehen ja immer weniger Politiker. Ne? Dass das für die einen Kosten sind, für die anderen Einnahmen sind und die dann sozusagen ausgeben und in den Konsum gesteckt werden kann und somit den Unternehmer nützt. Aber ja, also dieses Wissen, dass der Nachkriegszeit so klar vorhanden war, ist ja völlig verloren gegangen.
Der Punkt ist, glaube ich, dass sie in Wirklichkeit alle betriebswirtschaftlich denken. Sie tun so, wie wenn ein Staat, wie wenn eine Gesellschaft, wie wenn eine Volkswirtschaft ein Betrieb war. Ja? Und diese Logik funktioniert schlicht und einfach nicht. Jetzt glaube ich persönlich auch nicht, dass es so einfach ist, irgendwie dass so Sachen wie Deficit Spending, mehr Ausgaben, immer dazu zu einem positiven Effekt führen, irgendwie, weil man eins dabei nicht vergessen darf, dass diese keynesianische Logik nichts an den Grundproblemen des Kapitalismus löst. Ja, es hilft natürlich irgendwie in einer bestimmten Phase der Krise, dass man die Krise ein bisschen besser übertauchen kann, aber es ändert grundsätzlich nichts daran, dass die nächste Krise so sicher kommen muss wie der Sonnenaufgang nach der Nacht. Ja. Und das ist halt das Grundproblem, glaube ich, mit dem wir kämpfen müssen und das sie in der jetzigen Situation eigentlich stört und was eigentlich für viele Menschen, ja, auch für Menschen, die eigentlich, ich sage jetzt einmal kapitalistisch denken, weil sie Kleinunternehmer sind, offensichtlich wird, dass dieses System für sie keine Zukunft bietet. Ja? Und das ist eigentlich der Punkt, auf dem jetzt die Arbeiterinnenbewegung herumreiten müsste, massiv, und das irgendwie permanent wiederholen müsste, wie diese indischen Gebetsmühlen irgendwie. Weil es für alle, oder für fast alle, außer irgendwelche strenggläubigen Chicago Boys Ideologen offensichtlich worden ist, dass der Kapitalismus keine Zukunft bieten kann. Ja? Weil am Ende, also im 89er Jahr, ist das wunderbare Buch von Francis Fukuyama erschienen, irgendwie, wo er uns das Ende der Geschichte gepredigt hat, weil halt der real existierende Sozialismus plötzlich weg war und dann hat es nur mehr die eine, nämlich die beste aller möglichen Welten gegeben. Und dann ist ein paar Jahre später ist irgendwie gleich einmal eine Erdölkrise noch gekommen, dann ist die Dotcom-Krise gekommen und dann ist die sogenannte Finanzkrise gekommen. Alle waren in Wirklichkeit klassische kapitalistische Überproduktionskrisen. Es gibt halt immer einen schönen anderen Namen, dass man die Menschen einreden kann, na, aber das ist eine einmalige Geschichte. Ja, aber dass Krisen und Kapitalismus so eng verbunden sind, wie quasi Salz und Mehl im Brot und das eine ohne das andere nicht funktioniert, ist total offensichtlich mittlerweile. Und jetzt haben sie halt die nächste Ausrede und es ist halt Corona irgendwie verantwortlich für die Krise, was auch von vorn bis hinten nicht stimmt, weil die Wirtschaftskrise Monate begonnen hat, bevor es den ersten, also bewusst bekannten Infektionsfall gegeben hat. Wir wissen ja nicht, ob es vielleicht noch früher angegeben hat, aber zum derzeitigen Zeitpunkt wissen wir, dass die deutsche Autoindustrie auf jeden Fall im letzten Sommer zum Krachen angefangen hat, also 3 bis 4 Monate bevor es den mittlerweile ersten bekannten Infektionsfall Ende Dezember nicht in Wuhan, sondern in Frankreich gegeben hat. Das ist nämlich auch was, was unsere Medien komischerweise irgendwie nie gerne erzählen, sondern alles Böse kommt aus China. Ich finde jetzt China auch nicht so super irgendwie vom Regime, aber die Realität ist halt, dass wenn man tatsächlich, und ich glaube, das ist unser Interesse und das ist das Interesse der meisten arbeitenden Menschen, weil einfach die meisten Menschen wollen halt möglichst, die meisten Menschen brauchen gar keinen Luxus und keinen Reichtum. Die meisten Menschen wollen ein gutes Leben haben, wollen eine Arbeit haben, die Sinn macht, wollen heimkommen, ohne dass komplett kaputt sind und dann noch immer das Leben genießen können, wollen eine Zukunft für ihre Kinder haben irgendwie. Für diese Menschen ist offensichtlich irgendwie, dass wir ein anderes System brauchen. Und das ist, glaube ich, die Botschaft, die wir momentan permanent trommeln müssen irgendwie und die bei vielen ankommt. Und da, wenn ich jetzt an unseren letzten Podcast denke, ich will die Bewegung auf keinen Fall kleinreden, aber dass gerade in einer Zeit, wo das System von vorn bis hinten kracht, die Black Lives Matter Bewegung, die es schon seit mehreren Jahren gibt, eine Dimension erreicht wie noch nie zuvor. Das ist einfach ein Ausdruck dafür, wie sehr das System kaputt ist. Ja? Und es gibt ja viele solche Sachen. Wenn du dir vorstellst, irgendwie das momentan, okay, sie verteidigen zwar einen Nazi, aber das ist in dem Fall, glaube ich, nebensächlich, dass es in Russland das erste Mal seit einem Jahrzehnt Massenproteste gegen Putin gibt. Unvorstellbar, dass vor einem Monat in Bulgarien permanent jeden Tag es Massendemonstrationen gegen die Regierung gegeben hat, dass in Chile es vor ungefähr einem Jahr zu einer Massenprotestbewegung mit bürgerkriegsähnlichen Charakter gekommen ist, weil die U-Bahn-Tickets um einen minimalen Betrag erhöht worden sind, zeigt, wie fragil dieses System momentan ist. Dass es die kleinsten Ereignisse sein können, die wirklich dazu führen, dass Massen an Menschen aufstehen und für andere Welt auf die Straßen gehen und probieren, diese umzusetzen. Und ich glaube, unsere Aufgabe ist, als Teil der Arbeiterinnenbewegung. Und offensichtlich wäre es eigentlich die Aufgabe der großen Parteien der Arbeiterinnenbewegung und der Gewerkschaften, diese Botschaft zu verbreiten, ist ganz offensichtlich die Menschen klar und deutlich zu sagen, du, wir sehen deine Probleme und wir kennen die Ursache. Die Ursache heißt Kapitalismus. Und wenn wir tatsächlich was daran ändern wollen, dass du permanent dadurch bedroht bist, dass du morgen in der Arbeitslosen bist irgendwie, dass die Mindestsicherung abstürzt, dass es keine Zukunft für deine Kinder gibt, dass das Schulsystem beschissen ist, dass wir wissen, dass selbst Leute mit einer hervorragenden Ausbildung, wenn sie 2 oder 3 Studien gemacht haben, meistens erst mit 35 oder 40 einen Job kriegen und 100 andere Dinge auch noch, dann wird das nur möglich sein, wenn wir gemeinsam dafür sorgen, dass sie dieses Gesellschaftssystem grundlegend verändert. Oder ich muss genau präziser sagen, dass wir gemeinsam dieses Gesellschaftssystem grundlegend verändern und nicht mehr dieses Paternalistische, wie es in vielen Parteien und Gewerkschaften ist. Na, wir machen das schon für die. Nein, wir können die Welt nur mit den Menschen gemeinsam verändern und nicht für die Menschen.
Ich würde jetzt an dem anknüpfen. Ich denke, man muss aus der Finanz- und Wirtschaftskrise 2009 unbedingt lernen, weil wenn wir uns erinnern, damals hat es ja auch geheißen, es wird alles gerettet, die Banken werden gerettet, wir schnüren Konjunkturpakete ohne Ende. Das haben wir jetzt ja wieder gehört, dass einfach koste es, was es wolle und Konjunkturpakete die Rede ist. Und damals ist ja dann schon bald wieder die ganze Situation gekippt und plötzlich waren nicht das Finanzsystem und die Banken schuld an der Krise, sondern die Staaten. Mit ihren Schulden und es war plötzlich wieder Sparen, Sparen, Sparen angesagt. Und das wird uns ebenfalls erwarten. Da müssen wir sehr aufmerksam sein, dass das kommen wird, dass man eben gerade bei uns allen dann das wieder sich versucht wird zu holen, das Geld, ja, dass der Sozialstaat, das Sozialsystem, an dem wieder fleißig gesägt wird. Ja, es hat sich zwar jetzt gezeigt, dass ein gutes Sozialsystem und Gesundheitssystem ganz gut ist, weil die Corona-Krise da besser bewältigt werden konnte und dass Spitalsbetten nicht nur Kosten sind, sondern im Fall der Fälle auch gebraucht werden. Aber irgendwann wird man wieder versuchen, bei uns allen das Geld zu holen. Und da müssen wir aufmerksam sein und damit müssen wir auf jeden Fall uns wehren dagegen, da müssen wir dagegen kämpfen und wir müssen schauen, dass das Geld dort geholt wird, wo es nicht wehtut, wenn man da was wegnimmt, also bei den Superreichen, ja. Also die spüren es ja nicht, wenn man denen etwas wegnimmt. Die sind trotzdem, haben trotzdem noch immer ihre Villa, ihre Autos und ihre Jets und weiß der Teufel was. Ja, auch ja, die merken das ja kaum, wenn man einen Teil von ihrem Vermögen weg ist.
Weswegen wir als Sozialdemokratinnen und Gewerkschafterinnen gegen Notstandspolitik schon jetzt gemeinsam mit anderen eine Demonstration unter dem Motto "Wir zahlen nicht für eure Krisen" in der Mehrzahl am 19. September organisieren, die voraussichtlich, es ist die polizeiliche Anmeldung noch nicht erledigt, um 14 Uhr am Westbahnhof, sprich in der Innern-Maria-Höfer-Straße am Christian-Broder-Platz beginnen wird, zu der wir euch jetzt schon alle herzlich einladen wollen.
Es ist auch echt sonderbar, dass vor, anzuschließen an den Intensivbetten, ja, also wenn man jetzt die Krise, ich nehme jetzt die Hausnummer raus, Italien beispielsweise, ja, wenn man jetzt Italien mit Österreich vergleicht, auch in Frankreich natürlich, dass man, wenn man sich anschaut, dass in den letzten Jahren, ich glaube sogar in den letzten 10 Jahren, dort immens am Gesundheitssystem gespart worden ist, das Gesundheitssystem kaputt gespart worden ist, gerade an den Intensivbetten, an denen es so dringend gefehlt hat dann im Endeffekt. Also man hat da ja Bilder gesehen von völlig ausgelaugtem Krankenhauspersonal, unabhängig von den Wegen voller Leichen, die dann irgendwo anders hingeschafft werden mussten. Wenn ich mir dann anschaue, dass vor auch so eigentlich um diese Zeit, wo das Ganze in Frankreich, Italien begonnen hat, auch Politiker, die heute sagen, dass sie quasi, also die sich damit brüsten, dass das Gesundheitssystem bei uns so gut funktioniert und dass quasi wir da eine schöne Ausnahme sind, vor 10 Jahren noch genau dasselbe vorgehabt hätten. Ja. Und was mich am meisten an dem Ganzen ärgert, ist, dass eben die Regierung Kurz oder die schwarz-grüne Regierung sich damit am meisten brüstet. Dass die sagen, dass sie sind so froh, dass wir, aber es ist nicht das Gesundheitssystem, was die ÖVP oder die Grünen aufgebaut haben in den letzten 10 Jahren und noch darüber hinaus natürlich. Ja. Das Gesundheitssystem, das so funktioniert, wie es jetzt funktioniert und wo wir da, sage ich jetzt mal, weltweit auf jeden Fall eine von den Ausnahmen waren, das haben ganz andere Leute aufgebaut und das war halt die Sozialdemokratie und das ist auch gut so. Und da finde ich es auch sehr, sehr schade, muss ich sagen, dass es die Parteispitze irgendwie nicht ganz klar geschafft hat, das in die Köpfe der Leute zu bringen, das zu thematisieren, sich nämlich wirklich hinzustellen, einmal zu einer von mir aus Pressekonferenz oder in einem Interview zu sagen, dieses Gesundheitssystem, mit denen sich andere Parteien und vor allem die Regierung jetzt momentan brüstet, ist nicht auf deren Mist gewachsen, sondern auf unserem. Und es ist auch mit allen Mitteln, es wird auch immer noch mit allen Mitteln, versucht, dieses Gesundheitssystem am Gesundheitssystem zu sparen. Und wie gesagt, das finde ich sehr schade, dass sich da die Partei nicht geschafft hat, das klar zu thematisieren, dass den Leuten den Leuten zu erklären und den Leuten zu zeigen, dass es anders gekommen wäre. Wir hätten diese Einsparungen am Gesundheitssystem schon früher begonnen. Und ja, Gott sei Dank ist das nicht passiert, aber es hätte auch schlimmer ausgehen können, man siehe in Italien, Frankreich, Spanien.
England, USA, Brasilien, richtig. Alles Länder, wo es weniger Akutbetten gibt, richtig, bei uns, wo das Gesundheitssystem noch mehr kaputt gespart werde und man sieht es an die unterschiedlichen Mortalitätsquoten, sprich wie viel Prozent von den Covid-Infizierten daran sterben, irgendwie, was den Unterschied ausmacht.
Richtig.
Es ist ja versprochen worden, dass es an Corona-Tausende für die sogenannten systemrelevanten Berufen geben, von denen ist aber heute keine Rede mehr. Ne? Und was du gesagt hast, Gerhard, was du die Reichen angesprochen hast, ich denke mal, wir fordern ja auch schon seit langem eine Vermögensteuer, ne? Und Erbschaftssteuer. Auch von dem hört man sehr wenig jetzt in der Zeit, aber gerade das war jetzt die Möglichkeit, das vehement noch zu fordern, neben der Erhöhung des Arbeitslosengeldes auf der Arbeitslosenquote auf 70%, Nettoersatzrate fürs Arbeitslosengeld auf 70%. Ne?
Da muss ich ganz kurz nur einhaken, da gebe ich dir natürlich vollkommen recht, der Corona-Tausende ist besprochen worden für die sogenannten Systemerhalter. Er ist nicht bekommen, aber immerhin, und das muss ich der Regierung schon echt lassen in dieser Phase, ist, wir haben einmal am Tag um 18 Uhr geklatscht, alle. Das war,
super, ja.
Das war immens wichtig, wirklich willkaufen. Für die ganze
Gesellschaft. Ich habe nicht gerade Schrei, ich habe gekackelt.
Ja, ja, genau, ja. Ich nehme mich auch, ja, also glaube ich, viele da. Und was noch viel wichtiger war und was mich umso mehr gefreut hat und was mir so viel Energie für die, zur Bewältigung dieser Krise in meinem beruflichen Alltag und ich glaube, dem Axel wird es genauso gehen, was mir noch viel besser gefallen hat, ist, dass sie einmal am Tag sich bedankt haben in einer Pressekonferenz, dass sie gesagt haben, ihr seid so wichtig, wir können uns gar nicht genug bedanken. Also das ist natürlich um einiges mehr wert als der eine oder andere Tausender, wo man vielleicht wirklich was damit anfangen
kann. Also das Coole war ja, man hatte das Klatschen mit dem Handy aufnehmen können und mit der Aufnahme dann zahlen im Supermarkt. Das war total leid. Ich bin echt in den Supermarkt gegangen und die haben mir halt drei Klatscher abgebucht irgendwie, wenn ich, keine Ahnung, ein Backel Nudeln und zwei Becher Joghurt gekauft
habe. Und was mich noch viel mehr freut, das ist eigentlich das, was mir am meisten Freude gemacht hat an der Bewältigung der Krise. Und wo man am meisten davon zehren kann, wenn man es ein bisschen schwierig gehabt hat, sei es mit der Isolation oder mit der Arbeit an sogenannten Arbeitsplätzen, wo die Corona-Krise wirklich live vor Ort war. Die Polizei hat in ihren Lautsprechern I'm from Austria gespielt. Das hat mich wirklich sehr berührt, das muss ich sagen. Ich kann es gar nicht oft genug erwähnen. Diese Dankbarkeit der Regierung ist also beispiellos eigentlich. Und muss ich sagen, Dankeschön. Aber
ja, jetzt haben wir verstanden, dass das mit der Internationale einfach. Wir bleiben auf unserer Insel der Seligen, dank Sebastian des Ersten. bitte verzeiht mal alle Sebastians, ich habe schon mit Sebastian Schmies ein paar Leute beleidigt, mein Sohn heißt auch Sebastian. ich habe nichts gegen Sebastians, es ist halt ein historischer Zufall, dass der beste, klügste, jüngste, intelligenteste, eloquenteste Kanzler aller Zeiten, Sebastian, hast.
Ich wollte nur zu den verschiedenen Bewegungen, die du angeschnitten hast, wollte ich noch sagen, also ich wollte nur die Friday for Future-Bewegung erwähnen. Und ich finde es so schade, also da haben sich so viele Junge wiederum engagiert und jetzt sind ich muss jetzt wiederum die EU das Budget hernehmen, ne? Hat man wiederum gehört, also es wird gekürzt bei Forschung und Entwicklung, beim Klimaschutz.
Beim Erasmus-Programm. Ne?
Also in der Bildung, genau. Also,
ist
einfach gerade die Jungen, ja, die
ganz,
das brauchen.
Ganz wichtig für Österreichs Exportindustrie, die Rüstungsausgaben.
Genau, ja.
So, okay, ich glaube, jetzt hören wir auf mit Zynismus. Okay, ja. Entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Nein, passt ja.
Ich möchte bei dir einhaken, Brigitte, weil du gesagt hast, die Forderung einer Vermögenssteuer, also wieder in der Schwere der Krise, in der wir uns befinden, sagen, na, Vermögenssteuer ist da viel zu wenig, ja, Vermögenssteuer, aber ändert ja nichts an den Verteilung des Vermögens, ja. Also es ist ja nur ein bisschen bremsen gerade, also man muss ja wirklich zur Vermögensabgabe übergehen. Da gibt es ja verschiedene Modelle bei der AK, also AK-Modell, das noch sehr nah an einer Vermögenssteuer ist, wo wirklich nur ein paar Prozente pro Jahr des Vermögens abgegeben werden sollen. Auf der anderen Seite die globalisierungskritische Organisation ATTAC, die da viel weiter geht, ja, die da wirklich geht, Prozentsätze von 30 oder 60% einmalig zu verlangen. Also die sind da viel radikaler. Solche Modelle gibt es. Und das ist ja nicht so, dass es keine historischen Vorbilder dafür gibt. Es würde wieder heißen, sowas ist ja völlig utopisch und unmöglich. Deutschland hat nach dem Zweiten Weltkrieg 1949 so eine Vermögensabgabe eingehoben, nennt sich der Deutsche Lastenausgleich, und da ist wirklich 50% vom Grundbetriebs- und Finanzvermögen einbehalten worden. Ja, also das gibt es historisch, das ist keine Utopie. Und wenn es wieder heißen wird, ja, wenn man darum kämpft, aber solche Forderungen, ja, da ist bei den Reichen ist ja nichts zum Holen. Es ist nur, gibt ja nur wenig Reichtum. Ja, man muss ja die breite Bevölkerung treffen, sonst ist da nichts zu holen. Da muss man wieder erinnern, wie die Vermögensverteilung in Österreich ausschaut. Die ist sehr ungleich. Ja. Man hat immer so die Vorstellung von Österreich, seinem Land, ja, das weitgehend eine faire Verteilung hat, eine große Mittelschicht, aber die Zahlen sprechen da andere Sprache. Ja. Also 320 Multimillionäre und Milliardäre haben ein Drittel des gesamten Vermögens in Österreich. Ja. Also wenige Leute haben fast, ja, einen gehörigen Anteil dieses Vermögens, ja, in ihren Händen. Ja. Und wenn man eben nur bei denen was holt, ist da viel zu holen. Ja? Also, dass da nichts zu holen ist, ist auch mehr, die ÖVP gern erzählt. Ja? Die sagt immer, ja, da kann man nichts holen, man muss die breite Mittelschicht angreifen. Ja? Das ist einfach auch mehr. Ja? Also, die Zahlen sprechen da eine andere Sprache. Da ist was da. Ja? Und darauf müssen wir wieder den Finger legen, das müssen wir betonen, ja? dass das eine Lüge ist, die ständig verbreitet wird, dass da nichts zu holen ist.
Ich denke mal, man darf nie vergessen, dass die reichste Familie, die in Österreich lebt, ich sage es bewusst so, weil sie kommen nie in die Vermögenssteuern, in die Vermögensaufstellungen in Österreich vor, weil halt ihr Vermögen in Deutschland liegt, aber trotzdem, sie leben in Österreich und der Sitz ihres Vermögens ist auch in einer Stiftung in Österreich, die Porsches und Birchs. Hängt natürlich immer vom Börsenkurs ab, aber das ist Daumen mal Pi, liegt es durch die letzten Zahlen, die ich gesehen habe, bei 40 Milliarden Euro ungefähr. Das heißt, da ist bei einer Familie fast so viel zum Holen, wie die Regierung jetzt gerade ausgegeben hat. Ja? Und selbst wenn man das mit 39 Milliarden besteuert, hat die Familie nur immer eine Milliarde, was noch immer extrem viel Kohle ist, wo wahrscheinlich noch viele, 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 viele Generationen total gut leben können. Und dann kommt ja immer der berühmte Schmäh, aber das ist ja kein Geld, sondern das ist ja ein Betriebsvermögen. Und deswegen können sie das nicht zahlen. Wo ich dann sage, wieso? Der C-Hand, wenn man jetzt zurückgeht in die Geschichte, ist ja auch nicht in Geld gezahlt worden, sondern ist in Naturalien abgeliefert worden. Und wenn die Porsche und Pirs, ich sage jetzt, das ist ein Beispiel, das man natürlich für viele andere Firmen fortsetzen kann, sagen wir, besteuert ihr Vermögen mit 50% Vermögenssubstanz, Besteuerung, das sind halt dann 20 Milliarden, und sie haben das nicht in Geld, natürlich haben sie das nicht in Geld, naja, dann übertragen sie uns halt 50% des Eigentums von VW, naja, dann besitzt halt Österreich 50% des VW-Konzerns, kann damit wahrscheinlich Arbeitsbedingungen verbessern, vielleicht ein bisschen weniger Profit machen, trotzdem wird noch immer unheimlich viel in die Staatskasse fließen. Und da sind wir, glaube ich, beim tatsächlich entscheidenden Punkt, ja, wenn wir über Vermögenssteuern reden, über andere Verteilung des Vermögens, dann müssen wir an die Grundlage des Vermögens gehen. Dazu wird eine Steuer nicht reichen, sondern da geht es schlicht und einfach um den Besitz an Produktionsmitteln, der einzig dazu imstande ist, tatsächlich was zu ändern an der Verteilung des Vermögens.
Um das sozusagen noch weiter irgendwie auf die Spitze zu treiben, muss man sich anschauen, dass nach der derzeitigen Lage, ja, Steuergesetze, der Herr Mateschitz, ja, der ja, zig Milliarden Vermögen hat, dieses einfach steuerfrei an seinen Sohn weitervererben kann. Ja? Also, weil es in Österreich keine Erbschaftssteuer gibt, ist es möglich, dass der einfach das in die nächste Generation weitergibt und da schaut für uns als Staat überhaupt nicht ein Cent heraus. Ja? Das ist einfach unvorstellbar, ja? Wo wir es jetzt sonst in den westlichen Staaten Erbschaftssteuer Selbstverständlichkeit ist und eine lange Tradition hat und nichts Sozialistisches oder Kommunistisches sonst was ist, sondern eine uralte liberale Grundidee ist die Erbschaftssteuer. Ja? Die nächste Generation hat nichts dafür getan, ja? Also warum soll man der das einfach übertragen ohne Kosten, ja. Das ist der Gedanken, dass es sozusagen etwas aufgebaut wird, ja, dass ein Hohn dafür ist, diesen Gedanken des Aufbaus, etwas selbst zu entwickeln, aufzubauen, durch Arbeit. Ja. Erben ist keine Arbeit, ist kein Verdienst, ja.
Es ist ja total interessant, dass der Herr Mateschitz sich immer so brüstet, der zahlt ja alles an Steuern in Österreich. Ich habe gerade einmal eine Website gefunden, wo man Konzernverflechtungen von internationalen Großkonzernen nachvollziehen kann. Der Herr Mateschitz hat 160 Tochter und ungefähr 170 Tochterunternehmen weltweit, die hat er sicher nicht, weil er alle Steuern in Österreich zahlt. Zu dem Thema mit Erben noch, bevor wir zum Ende kommen. Wenn man den Gedanken der protestantischen Ethik, der im Kern des bürgerlichen Liberalismus lebt, nämlich der Mensch soll so gut leben, was er leistet auf dieser Welt, ernst nimmt, wäre eigentlich eine hundertprozentige Vermögenssteuer gerecht. Jeder hat so viel, wie er selber leistet in seinem Leben. Ist übrigens eine Wahlkampfforderung der bayerischen CSU in die 80er Jahre gewesen. Abschaffung aller Steuern, mit Ausnahme von einer, nämlich 100% Erbschaftssteuer. Ich glaube, das ist zwar noch immer nicht die perfekte Welt, aber es wäre ein riesengroßer Schritt nach vorne. Weil wenn man sich die wirklich großen Vermögen anschaut, dann sind das Vermögen, die teilweise über Jahrhunderte vererbt worden sind. Und dieses berühmte vom Tellerwäscher zum Millionär, das ist ungefähr so wahrscheinlich wie der Jackpot in der Euro-Million. Wir wollen allerdings unsere Hörer und Hörerinnen, genauso wie die Arbeiterinnenklasse in ihrer Gesamtheit, nicht auf einen Jackpot in der Euro-Million vertrösten, sondern tatsächlich eine Möglichkeit bieten, gemeinsam mit uns an einem Paradies auf Erden für alle zu arbeiten und nicht nur für die Milliardäre und für die Milliardärinnen. Wenn euch das gefällt, was wir in unsere Podcasts erzählen, meldet euch bei uns. Ihr könnt ja jederzeit mitarbeiten, ihr könnt uns unterstützen, ihr könnt auf Demos gehen mit uns. Es gibt unheimlich viele Möglichkeiten, wie man daran arbeiten kann, eine bessere Welt aus dieser Welt zu melden. Verbreitet unseren Podcast weiter, wenn Sie Ideen dazu habt, Kritiken oder natürlich insbesondere, wie schon vorher gesagt, mitarbeiten wollt, schreibt uns einfach auf kontakt@aufwiderstand.at. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Servus.
Servus. Tschüss.
Völker hört. Es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser, noch Tribun, uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Herzlich willkommen zu Das politische Quartett. Der Podcast gegen Notstandspolitik, weil wir drüber reden können, ehrliche Fragen, ehrliche Antworten und weil wir drüber reden müssen.